Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an dem Montag. Wir reden über Ukraine. Greift Russland jetzt an oder nein? Credit Suisse schon wieder in ganz schiefem Licht. Krach beim Tagesanzeiger in der Redaktion. Und die Taskforce ist aufgelöst worden. Ist das richtig? Gestern, Markus, habe ich an den Tim Guldimann angehört, der Sendung im Doppelpunkt. Er war ein Verhandler im Tschetschenien-Konfliktbotschaft in Iran und in Berlin. Und er hat gesagt, 30-40% Chancen auf Krieg. Mitte von letzter Woche war er noch bei 0%. Also Tendenz eher steigen. Der Joe Biden, der hat allerdings gesagt 100%. Und du, was sagst du?
50%.
50%, das ist also auch relativ hoch.
Ja, aber ich bin erstaunt, dass die Amerikaner die ganze Zeit das sagen. Ich habe das Gefühl, sie wollen den Putin ein bisschen nervös machen.
Das auf jeden Fall.
Sie reden fast ein bisschen rein, aber ja, mal schauen, wie es weitergeht.
Ja, aber im Unterschied zu uns hat der Biden sicher viel bessere Geheimdienstinformationen. Offenbar weiss man nicht detailliert, was abläuft. Die Russen sind ja gut im Internet reinzufunken, aber in der Abwehr sind sie offenbar nicht so gut, weil die können offenbar alles ablösen, was die Kommandeure untereinander erzählen, wo sie hingehen, was sie machen, etc.
Ja gut, das weiss ich nicht. Das ist mir ein bisschen unsicher, oder? Die Amerikaner haben ja gesagt, der Irak hat ganz viele Massenvernichtungswaffen, nachher ist nichts gefunden worden.
Ja, aber das ist
ich bin nicht so ein Fan von dem Geheimdienst wie du.
Ja gut, aber die Massenvernichtungswaffen, die kann man nicht, aus der Luft hat man die können richtig anschauen. Die Truppen, aber die kannst du im Detail anschauen. Jeder einzelne Panzer, wo er sich bewegt und wo er ist. Und jedes Schütz kannst du anschauen und kannst auf die Art und Weise das Ganze dann auch beurteilen.
Klar, aber mich tut schon, das Kalkül ist ein bisschen der Putin wie unter Druck zu setzen. Der muss jetzt bald irgendwie mal etwas machen. Entweder muss er jetzt angreifen oder er muss wirklich einlenken. Er kann jetzt nicht die ganze Zeit einfach hocken bleiben. Und das, glaube ich, ist eigentlich die Strategie der Amerikaner, aber er kann auch ins Auge gehen, weil ja, die Russen brauchen etwas. Das können sie nicht mehr abziehen. Es wird immer, oder? Wird immer schwieriger für den Putin. Ich meine, wenn er nichts rausholt, dann hat er jetzt fast 200.000 Leute mobilisiert für nichts. Das kann er nicht.
Das kann er sich gar nicht leisten.
Nein, kann er sich nicht leisten. Nein,
wieso nicht? Lächerlich. Hat 600 Milliarden Devisenreserven etc. Aber ja, viele sagen ja, der Putin hat ja schon einen Erfolg auf der Weltbühne. Ist jetzt wieder ganz gross. Man redet nicht nur über China und Amerika, sondern auch über Russland, aber möglicherweise auch umgekehrt, weil seine Exportindustrie ist ja allein Öl und Gas, ist jetzt in Gefährdung. Gestern hat das Ursula von Leyen hat das gesagt, die Chefin von der EU, dass man sich langfristig oder sogar mittelfristig von der Abhängigkeit von Russland will lösen. Also das, unabhängig davon, wie das weitergeht, da hat er seine wichtigste Exportindustrie eigentlich ins Amt gesetzt.
Nein, also Ursula von der Leyen hat da nicht wahnsinnig viel zu sagen. Ich meine, solange Nord Stream 2 von den Deutschen nicht gesagt wird, sie wollen es nicht eröffnen, ist noch gar nichts passiert. Der Putin, das ist noch interessant, der hat wirklich, wie du richtig gesagt hast, unglaubliche Reserven. Der ist finanziell viel, viel besser dran als 2014, wo er Krim besetzt hat. Anscheinend kann er zwei Jahre, könnte er jetzt verzichten auf Einnahmen aus Europa durch sein Erdgas. Also der hat eine riesen Kriegskasse. Und auch das, glaube ich, ist der Grund, warum der Putin muss jetzt etwas machen. Er kann nicht einfach 200'000 Leute mobilisieren nach April. Weil er hat noch keine einzige Konzession von den Amerikanern.
Aber man muss jetzt verhandeln.
Man würde das heimlich sagen, oder? Das könnte ja sein, dass man den Heimlichen, so wie bei der Kuba-Krise, wo ja der Kennedy nachher auch eigentlich heimlich gesagt hat, ja, wir ziehen dafür die Raketen in der Türkei ab. Das hat einfach niemand erfahren. Das kann schon sein, dass die Amerikaner irgendeine Konzession machen, die wir nicht wissen.
Da deutet eines darauf hin, auch was der Blinken in München gesagt hat, oder am Rand von dieser Konferenz, dass man dort eventuell sogar eben amerikanische Truppen aus Europa mindestens zurückziehen will. Aber es gibt ja zwei Grundprinzipien, die sich gegenüberstehen. Selbstbestimmungsrecht der Nationen, das ist das aktuelle Prinzip. Im Helsinki-Abkommen ist das festgehalten worden. Und dann das alte Prinzip, nämlich die Einflusszone. An dem hält der Putin fest. Grosse Nationen haben mehr Recht als kleine, können ihnen vorschreiben, was sie wollen. Und er will sagen, ich kann die Einflusszone und will über die allein bestimmen. Und bis jetzt ist er ja gut gefahren. Mit Georgien hat er können kriegerisch eingreifen. Ukraine, Krim, locker gegangen. Weißrussland ohne einen Schuss hat er dort das Land eingesackt. Aber jetzt ist irgendwie der Battle ein bisschen höher gehört worden und es geht dann nicht mehr so einfach.
Das Problem ist eben auch, wenn man solche Einflusszonen nachher explizit macht. Ich meine, es ist ja völlig klar, dass die Amerikaner das in der westlichen Hemisphäre eigentlich auch machen, oder? Es ist ja, ich meine, Kuba ist ja deswegen auch eine Krise gewesen, weil die Amerikaner das nicht können akzeptieren, dass in ihrer westlichen Hemisphäre plötzlich russische Waffen dort sind. Und das Gleiche würde ja heute gelten für Venezuela. Das gäbe die auch einen grossen Konflikt. Man tut aber nicht über das reden, weil es ist blöd, wenn man es explizit macht. Und der Putin hat es ziemlich explizit gemacht. Das dunkt mir auch relativ ungeschickt. Und das Zweite, aber noch wegen der Selbstbestimmungsrechte, oder? Da finde ich, ist halt für Europa auch nicht so einfach. Ich meine, wie hat die EU reagiert, wo Katalonien gesagt hat, wir wollen unabhängig werden? Also es ist auch im Westen nicht so ein Recht, das von allen absolut geliebt wird und akzeptiert.
Nein, Moment. Das ist ein Unterschied. Wenn man ein Land oder ein Teil von einem Land abspalten will, ist etwas anderes, als wenn man ein Land militärisch erobern will. Das ist also ganz ein schiefer Vergleich, wie so oft.
Nein, das ist vollkommen richtig, weil die Russen im Donbass, die haben bis zu 80% die Bevölkerung russisch. Wenn die sagen, wir wollen uns abspalten und wenn die würden eine richtige Volksabstimmung machen, hätten die Europäer ziemlich Mühe, das überhaupt können zu verhindern. Weil letztlich ist das der gleiche Fall wie Katalonien, oder? Schottland.
Gut, aber dort sind ja die Fakten schon hergestellt worden. Die Frage ist, gemäss dem Minsker Abkommen, ohne da ins Detail zu gehen, ist es ein bisschen unklar, in welchem Schrittwechsel da sollen Abstimmungen kommen, Gesetze geändert werden, etc. etc. Aber das eben mit der Einflusszone im Zeitalter doch, wo man gar nicht im Kalten Krieg, nämlich eben ein Gleichgewicht des Schreckens oder MAD, Mutual Atomic Destruction, jeder hat gewusst, wenn ich anfange, kann der andere zurückschlagen. Das passiert jetzt auch. Und zwar eben die Atomraketen, wo immer die stehen, ist eigentlich irrelevant, solange zum Beispiel die Atom-U-Boote von den Russen vor der amerikanischen Küste umkurven. Das weiss jeder, wenn da etwas passiert, dann, wenn jemand das anfängt, dann gibt es einen Atomkrieg.
Ja gut, aber das machen die Russen natürlich nicht, weil bei den Amerikanern haben sie keine Chance. Das ist etwas anderes als die Chinesen, die bald wahrscheinlich genug stark sind. Ich glaube nicht, dass die Russen, die wollen auf keinen Fall jetzt einen Konflikt mit den Amerikanern. Und deshalb glaube ich, der Putin wird etwas machen, aber er wird genauso wenig oder so viel machen, wie die Amerikaner eigentlich gar nicht schlucken können.
Also ich habe gestern den Herrn Selenskyj, am Samstag den Herrn Selenskyj gesehen, wie er da auftreten ist. Und ich bin wirklich beeindruckt. Das ist ja unglaublich, was der alles muss bringen. Er muss gleichzeitig seine Bevölkerung beruhigen. Ja, keine Panik, ja, keine Panik. Und im Westen sagen, helft uns. Muss also den Alarm dort abrufen. Und das, wie er das hin und her anbringt, ich finde das grossartig. Wie kommt der dir vor?
Ich finde das sehr gut, ja. Ich finde das sehr gut, aber der hat einen wahnsinnig schwierigen Job, weil die Westeuropäer interessieren sich nicht für den Herrn Selenskyj. Also, man ist natürlich schon verrückt, wie die Europäer jetzt mit den Ukrainern umgehen, oder? Und man muss ja auch mal sagen, die Ukraine, also, dass das ganze Puff, hat Europa natürlich auch eine Rolle gespielt. Man hat, oder, seit 2014 ist eigentlich die Krim besetzt von den Russen. Und man hat nie angefangen, richtig mal reden mit ihnen. Man hat einfach sanktioniert und hat gar keine Lösung gesucht, wo man irgendwo hätte können sagen, ja, jetzt müssen wir mal irgendwo einen Deal machen. Und deshalb ist natürlich schon auch eskaliert.
Ja, aber wer, was für ein Deal?
Das heisst nicht, dass der Putin irgendetwas richtig gemacht hat, aber die Europäer haben es eben auch nicht sehr gut gemacht.
Na gut, aber der Putin hat gar nicht mit sich reden lassen. Er hat gesagt, Krim, das gehört uns, etc. Es war ein Fehler, dass das 1954 im Rahmen von der Sowjetunion und der Ukraine zugeschlagen worden ist. Und das haben wir jetzt. Und über das hast du gar nicht können verhandeln. Und
ja,
jetzt haben wir also wirklich eine ganz extreme Situation. Gestern Morgen hat Herr Macron mit dem Herrn Putin geredet, dann in der Nacht nochmal und wollte jetzt unbedingt ein Treffen machen zwischen Putin und Biden. Und gleichzeitig muss man auch noch sagen, sagen die Amerikaner, okay, wir reden miteinander, der Blinken mit dem Lavrov, der Außenminister, solange es keinen Krieg gibt. Also auf diese Art und Weise habe ich das Gefühl, man hangelt sich so von Tag zu Tag und will es rausschieben, bevor da militärisch etwas passiert.
Richtig, aber keine Ahnung, ob das funktioniert, weil eben, wie gesagt, der Zeitdruck für den Putin wird immer grösser. Weil das Wetter wird jetzt langsam schlecht, jetzt wird es immer wärmer, das heisst, im Frühling ist mühsam in Russland Krieg führen. Also er muss jetzt etwas machen und einfach abziehen kann er nicht, ohne eine richtige Konzession vom Westen. Gut. Und da sehe ich jetzt nichts. Also ich sehe keine Konzession, die der Westen jetzt könnte machen. Und wegen der Krim übrigens, ich meine, faktisch haben wir es akzeptiert, dass die Krim jetzt russisch ist. Und eigentlich hat man gescheiter gesagt, komm, wir können anfangen verhandeln mit den Russen und holen etwas raus für das, dass wir sagen, ja, wir akzeptieren, dass Krim bei euch ist, wenn ihr eine anständige Volksabstimmung macht und so weiter. Man hätte dort schon etwas können machen, aber man hat einfach 8 Jahre lang natürlich auf den Kopf in den Sand gesteckt und praktisch nichts gemacht.
Das sehe ich anders. Dort hat es überhaupt keinen Ansatzpunkt gegeben, um dort zu verhandeln. Und nicht, dass die Europäer nicht dann wollen, weil die andere Seite gesagt haben, über das reden wir nicht. Im Gegenteil, sie haben sogar gesagt, Voraussetzungen von Verhandlungen sind Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Müssen ihr zuerst erfüllen, sonst können wir gar nicht verhandeln.
Ja,
das ist doch die Situation.
Stärker sein. Also komm, das musst du jetzt nicht so tun. Du verhandelst wie die Schweizer gegenüber der EU einfach die ganze Zeit einfach alle Trümpfe aus der Hand geben und sagen, oh, die anderen wollen nicht. Bringt doch nichts. Nein, die Europäer hätten viele Möglichkeiten gehabt, zum Druck zu machen. Nord Stream 2 war eine Möglichkeit. Aufrüsten ist eine Möglichkeit. Hey, es gibt so viele Sachen, die wir können machen in den letzten 8 Jahren, um die Russen dazu zu bringen, dass man mal könnte verhandeln, damit man eine Lösung bekommt. Jetzt haben wir nämlich wieder genau den gleichen Seich. Also du kannst ja nicht behaupten, dass es eine super Leistung war vom Westen, dass wir jetzt in diesem Puff drin sind.
Ja gut, also, aber das mit Nord Stream 2, das ist auf dem Tisch, wie das heißt, it's on the table. Die Europäer und die Amerikaner haben gesagt, wir machen ganz harte Sanktionen, aber wir sagen nicht, was für die. Nein, sie sagen, das ist genau der Punkt. Die Russen sagen auch nicht, was sie machen, sondern sie tun alle, nein, sie sagen auch nicht, wir greifen da, sie sagen, wir greifen
also
nicht
Truppen, an. Truppen und hinstellen Moment, ist ein bisschen anders zu zeigen.
Und Sanktionen kann man laut Völkerrecht nur machen, wenn man da etwas will, konterkarieren und so. Es muss proportional sein. Also man kann nicht das machen, was der Zelensky sagt, jetzt schon Sanktionen erheben, bevor die Russen wirklich etwas gemacht haben. Wobei natürlich richtig, was du sagst, im Detail haben die das Minsker Abkommen verletzt, indem sie die Truppen dort angestellt haben, wo sie nicht hätten dürfen ankommen. Okay, machen wir da einen Punkt. Hoffen wir, dass wir nächste Woche nochmal über das Gleiche reden können und dass wir dann nicht über den Krieg reden müssen. Reden wir über Credit Suisse, grosses Datenleck. Kriminelle haben 10'000 von Toten ausgerechnet bei der Credit Suisse unter dem Titel Swiss Secrets ist das gestern rausgekommen. Und ich weiss nicht, du bist ja immer gegen die ganzen Leaks gewesen, etc. Jetzt kommt es nicht aus Panama, jetzt kommt es aus der Bahnhofstrasse. Wie ist das eigentlich für dich, dass jetzt offenbar Daten bei der Credit Suisse und offenbar bei Schweizer Banken einfach überhaupt nicht mehr sicher sind? Die können rausgehen irgendwo hin.
Ja gut, das ist halt das Problem, wenn Geheimdienste solche Daten rausgehen. Ich bin ziemlich sicher, dass ein Geheimdienst hinter dem steckt. Es geht darum, den schweizerischen Finanzplatz zu zerstören. Und die Schweizer sind selber noch so dumm und sagen, ja, bitte, tun uns kaputt machen. Danke vielmals. Nein, es ist, entweder sind es die Amerikaner oder die Deutschen, wahrscheinlich eher die Amerikaner, die uns da wollen unter Druck setzen. Wenn man der Credit Suisse kann glauben, und ich habe das Gefühl, so wie man es liest, sind die meisten Daten, sind alles historische Daten, bis zu 90%. Es ist völlig richtig, dass wir übrigens unsere Journalisten nicht dürfen berichten. Die Hysterie beim Tagesanzeiger finde ich nur herzig. Ich meine, was haben die eigentlich das Gefühl? Wir können einfach Daten rausgeben und behaupten, ja, der ist halt kriminell, jetzt lassen wir die Daten raus. Hey, Entschuldigung, also was soll die Willkür? Ich finde, aber was ich wirklich das Traurigste finde, die Credit Suisse ist am Untergehen und mehr Schweizer Journalisten haben nichts Gescheites zu tun, als zu sagen, ja, die böse Credit Suisse, hoffentlich geht sie kaputt. Also ich meine, es ist einfach absurd.
Also, das sehe ich natürlich wieder ganz anders. Ich bin erschüttert, vor allem nicht jetzt Daten über den Marcos und Mubarak, aber das aus Venezuela 7'000 Konten da sind. Und wenn Credit Suisse sagt, 90% sind gestoppt oder mit Draht stoppen, das heisst, also noch unglaublich viel sind noch da von diesen Gangstern. Und man hat das offenbar nicht im Griff gehabt. Das sind nicht 10'000 von denen sein. Und eben, dass es wieder Credit Suisse trifft, ist ja irgendwie schon erschütternd.
Aber Roger, wer sagt eigentlich, dass das Gangster sind? Gott sei Dank noch.
Ja, also die in Venezuela.
Wer behauptet, das sind Gangster?
In Venezuela.
Ja, ich meine, zum Beispiel, ich habe nachgelesen, zum Teil sind es Geheimdienstchefs von irgendwelchen Ländern. Hey, also, Entschuldigung, bis die Leute nicht verurteilt sind und völlig klar ist, das sind Gangster, kann man doch das nicht einfach sagen? Und vor allem kann man nicht einfach die Daten rausgeben? Ich finde das unglaublich. Und noch eines. Credit Suisse ist so wahnsinnig angeschlagen, dass es völlig offensichtlich ist, dass irgendein anderes Land, das ein Konkurrent ist, jetzt noch den Todesschuss geben will, der Credit Suisse. Ich meine, wenn ich will, du willst ja nicht wissen, was für Kriminelle alle ihre Konten in Amerika haben. Ich meine, wir haben unser Bankgeheimnis in die Luft gesprengt, in der Hoffnung, dass die Welt besser wird. Das war natürlich naiv gewesen bis zum Bach runter, aber so sind die Schweizer langsam, wir sind nur noch naiv. Die Amerikaner haben das Geld alles dankend genommen. Geh mal auf Florida, jeder Gangster von Südamerika hat dort ein Konto und hat kein Problem damit. Nein, also, das ist doch furchtbar.
Also gut, das sind wieder Verschwörungstheorien, irgendwelche Verdächtigungen, die du nicht kannst belegen kannst. Aber ich frage jetzt mal konkret Fragen.
Du kannst ja auch nichts belegen. Nein. Du redest einfach von Gangstern.
Ja, aber nein, die. Und wenn 7000 Kontos Venezuela kommen, das Land, wo das reichste Land ist, ist von Südamerika.
Moment, ja, das sind alles Gangster.
Wo das Land ist ausgeraubt worden von einer linken Clique, von Maduro und von Chavez etc. Ja, das sind Gangster, die haben aus dem reichsten Land das Ärmste gemacht. Das sind die 7000 Leute, die Milliarden und Milliarden in die Schweiz gebracht haben.
Nein, das weisst doch du gar nicht.
Wieso nicht?
Du hast ja gar keine, weil du weisst doch gar nicht, hast du die Daten gesehen? Ja. Glaubst du, die Süddeutsche Zeitung, einfach, die sagen jetzt einfach, die Süddeutsche Zeitung sagt einfach, ja, das sind Gangster, und der Roger Schawinski sagt, ja, danke dir.
7000 Kontos Venezuela, ich habe eine besondere Beziehung zu Südamerika.
Venezuela hat es auch andere reiche Leute gehabt, die sich gar nichts zur Schulter kommen lassen haben und ein Konto eröffnet haben in der Schweiz, wie sie es gewusst haben. Wir sind hier in einem sozialistischen Land, unser Eigentum ist nicht mehr sicher. Ist doch das Normalste von der Welt. Also, hey, also,
aber wenn, gut. Das sind ja Dutzende von Millionen, die Leute da übergeschoben jetzt? Haben. Etc.
Wie viele Millionen haben die Deutschen in den 30er Jahren in die Schweiz geschafft, weil sie Angst hatten, dass sie enteignet werden? Das ist doch völlig ein normaler Vorgang. Ich sage ja nicht, dass darunter keine Kriminelle könnte haben. Aber dass du die Verurteilung von einer deutschen Zeitung einfach mitmachst, also das verstehe ich nicht.
Also deutsche Zeitung, englische Zeitung, ich habe es im Guardian übrigens gelesen. Also der Fall Vinzenz beispielsweise. Ja. Der Fall Vinzenz. Und die New York Times ist links und nur die Nebelspalter ist rechts. Also, der Fall Vinzenz ist unter anderem aufs Tapet gekommen, weil man Bankdaten bekommen hat. Findest du denn das auch skandalös?
Ja, da können wir das, für da haben wir jetzt einen Prozess. Man
nein,
ja
nein. Aber erst aufgrund von diesen Bankdaten. Erst aufgrund von diesen Bankdaten, die rausgekommen sind, hat es überhaupt ein Verfahren gegeben.
Wenn es zu einem Freispruch kommt, ja, dann ist es ein ziemlich grosses Problem. Dann sind nämlich offensichtlich die Bank, ist es an sich gar nicht rechtfertig gewesen, dass man das macht. Es geht jetzt nicht um den Fall Vinzenz, wo ein Fall ist, wo wir sehr nahe kennen, wo wir viele Details haben. Es geht um einen Fall, wo einfach eine süddeutsche Zeitung und der Guardian, alles linke Zeitungen, einfach behaupten, das sind Gangster, Punkt. Und die Gangster sind zufälligerweise alle auf der Credit Suisse. New York Times kümmert sich überhaupt nicht darum, was für Gangster in Florida oder Delaware oder auch in New York selber ihr Geld verstecken. Nein, in Zürich, das ist natürlich das grösste Problem. Einer von den höchst regulierten Finanzplätzen, die es überhaupt jetzt gibt. Alles auch noch, die meisten alles historische Daten. Also komm, das ist doch ein Witz. Und dass unsere Medien das noch mitmachen, ist nur noch traurig.
Also gut, du würdest solche Sachen dann auch nicht aufnehmen, auch wenn da ganz klar rauskommt, das sind Leute, die ihr Land ausgeraubt haben, dort nicht nur keine Steuern zahlt haben, sondern sich wirklich mit Korruption und mit Schlimmerem das ganze Geld zusammengekraft haben.
Wenn das verurteilte Verbrechen
die werden doch
genau
dann nicht verurteilen.
Roger, ja, du kannst doch nicht machen. Du kannst doch nicht, was bist du eigentlich? Hast du einmal etwas von einem Rechtsstaat gehört? Du kannst doch nicht einfach sagen, ja, der ist jetzt einfach ein Gangsterpunkt. Mir passt das, Herr Schawinski. Ich tue dem deine Daten raus. Das geht doch nicht. Die haben doch auch ein Recht darauf, dass man ihre Daten Gott verdeckt schützt, solange sie nicht verurteilt worden sind.
Nein.
Und wenn du einfach so pauschal sagst, Venezuela, ja, also geht's noch?
Geht's noch? Hast du eigentlich nicht begriffen, in welcher Welt man lebt? Eine Bank muss, und das aufgrund von der Sorgfaltspflicht, untersuchen, ob das Geld auf eine seriöse, richtige, legale Art und Weise erworben worden ist oder nicht. Und wenn da Zweifel sind, muss die Bank das ablehnen. Markus?
Ja, richtig, ja. Aber du redest ja vom Tagesanzeiger, du redest ja gar nicht von der Credit Suisse. Wenn du mir kannst nachweisen, dass Credit Suisse einen Verbrecher da hat und das Geld versteckt, ja, dann ist okay. Aber dann kann doch nicht der Tagesanzeiger beurteilen und nicht der Guardian und nicht New York Times. Das ist doch meine Kritik. Mir geht es doch nicht darum, zu verteidigen, dass irgendwelche Kriminelle da Geld hätten. Sondern ich glaube, das muss die Bank anschauen. Das gehört ja genau, wie du gesagt hast, zu der Sorgfaltspflicht von der Bank.
Aber die ist offenbar nicht gewährleistet.
Offenbar. Und jetzt glaubst du, der Tagesanzeiger weiss es besser als Credit Suisse.
Die haben die Daten. Also gut, reden reden wir über den Tagesanzeiger. Anderer Fall, der Journalist Kevin Brühlmann ist entlassen worden aufgrund von zwei Artikeln, die von seinen Chefs abgenommen worden sind. Also die haben die Verantwortung übernommen. Dann hat es einen Aufstand gegeben, der Redaktion hat gesagt, das ist nicht recht. Verantwortung muss auch der übernehmen, der oben ist. Nicht nur, dass man einen kleinen Journalist, sage ich mal, entlässt. Was ist da deine Meinung?
Ich glaube, da hat die Tagesanzeiger-Redaktion schon recht. Also ich finde es schon komisch. Ich meine, fünf Leute habe ich gehört. Fünf Chefs haben den Text gelesen. Über den Text müssen wir nicht reden. Der ist nur noch peinlich. So voll von antisemitischen Klischees und so weiter. Aber das ist eigentlich gleich. So peinlich ist, dass fünf Leute das auch nicht merken im Tagesanzeiger. Und da finde ich schon
was komisch. Heisst nicht merken? Sie sind nicht sensibel auf so etwas. Das muss man doch sagen. Vielleicht haben sie es gemerkt, aber es ist eine Scheisse
gewesen. Habe ich jetzt genau das Gleiche gesagt. Ja. Sie merken es nicht, oder sie spüren es nicht, oder sie sehen es, oder sie finden es vielleicht sogar gut. Sie finden es vielleicht noch gut, wenn man bei einer Kantonsrätin, die jüdisch ist, einfach mal sagt, dass sie mit Geld irgendwie eine spezielle Beziehung hat. Das finden sie vielleicht
oder auch
gut.
Unterstellt das einfach.
Ja, klar. Oder sie finden ja auch wahnsinnig gut, wenn Juden eine Privatschule offensichtlich. Das finden sie auch grusig. Es ist genau das der Punkt, warum das die Redaktion vom Tagesanzeiger recht hat. Also wenn fünf Leute das nicht sehen, dann haben die ein echtes Problem, dann wissen die nicht, was anderes.
Eben, aber was müsste man denn machen? Also zum Beispiel, es gibt einen ähnlichen Fall in Amerika, bei CNN. Dort ist der oberste Chef, der Jeff Zucker, entlassen worden, weil es dort auch Sachen gab innerhalb der Redaktion. Und dann haben sie folgendes Statement rausgegeben. Ich lese das kurz auf Englisch vor. We have the highest standards of journalistic integrity and rules must apply to everyone equally. Also wir haben die höchsten journalistischen Regeln in Sachen Integrität und die Regeln gelten für alle gleich. Beim Tagi aber nicht.
Gut, aber der Fall Zucker ist glaube ich besonders
gewesen. Nein, aber es geht einfach, dass man dort sagt.
Eine Freundin in CNN und hat die ganze Zeit gefördert. Also so ein klassischer MeToo-Fall gewesen. Aber ja, ich finde, du hast natürlich völlig recht. Es gibt ja Hierarchie in dieser Zeitung und irgendein ist muss einer verantwortlich sein. Und es kann nicht sein, dass nur der Journalist selber allein völlig verantwortlich ist und fünf andere nicht. Und
aber wie ist das denkbar? Du bist ja dort ein freier Mitarbeiter, bist vielleicht jetzt ein bisschen ein Interessenkonflikt, oder?
Nein. Ich weiss auch nicht, wie die heute arbeiten. Ich weiss nicht, wie viel Qualitätskontrolle das sie haben. Ich weiss nur, dass sie sehr stolz sind drauf auf ein Qualitätshandbuch, das der Ries Strehle verfasst hat, wo du ja auch gut
ausser dann im konkreten Fall.
Ja, wo offensichtlich nicht eingehalten worden ist. Aber grundsätzlich muss ich einfach sagen, ich finde es erstens komisch, dass ein Journalist nach so einer Fehlleistung gerade entlohnt wird, finde ich auch recht massiv. Dem finde ich es komisch, dass die Chefs, die auch verantwortlich sind, dort passiert gar nichts. Man hat auch nichts gehört von Sanktionen. Also man hat auch nicht gehört, ja, der und der stellvertretende Chefredakteur hat eine Verwarnung bekommen. Könnte ja sein, dass man wenigstens das machen würde, aber das ist auch nichts gekommen. Und dann schiebt man noch nach, ja, der Kevin Brühlmann hat auch sonst noch Fehler gemacht und andere Artikel sagen auch nicht gut gewesen. Das finde ich jetzt relativ fies. Weil da kann er sich jetzt gar nicht mehr wehren. Niemand weiss, was für Artikel da gemeint sind.
Mal, das ist der über die Baumgartenstiftung. Und da hat es geheissen, dass dort der oberste Chef, der eigentlich alles beherrscht, dort, der Pietro Supino, eingegriffen hat. Ich weiss übrigens, der Artikel bei der Baumgartenstiftung, das ist eine grosse Stiftung, die so ein bisschen im Hintergrund in Zürich wirkt, ist der Artikel nicht gut angekommen. Ich habe das persönlich erlebt. Aber dass man dann aufgrund von dem, ich habe den Artikel übrigens okay gefunden, dass man aufgrund von dem jetzt ein Journalist Monate später einfach dem das auch noch vorwirft, finde ich sehr speziell. Und da muss ich eine Tagesanzeigerredaktion schon fragen lassen, wie stark sie sich instrumentieren lässt von ihrem Verleger.
Nein, das glaube ich jetzt nicht. Da kann man jetzt nicht genau sagen. Also ich finde, der Verleger findet in diesem Artikel ist einfach Schrott drin. Dann finde ich es richtig, dass er findet, das geht nicht. Aber auch dort, finde ich, gibt es ja Chefs. Und nicht nur, der ist ja ein ganz junger Journalist, der noch nicht lange beim Tagesanzeiger war. Also da gibt es auch Chefs. Gibt es noch andere, die Verantwortung müssen übernehmen, das finde ich wirklich komisch. Aber ich finde vor allem auch komisch, zuerst redet man nur über den Artikel über die Politikerin und dann plötzlich kommen noch ganz andere Fälle führen. Das ist ja irgendwie, das stimmt. Also es stinkt einfach. Es
genau,
stinkt
ganz ähnlich übrigens bei CNN, wo jetzt immer mehr rauskommt, dann ist also mit grösstem Interesse verfolgt man das in Amerika. Das machen wir jetzt noch ein anderes Thema kurz auf, wo wir hoffentlich zum letzten Mal haben, nämlich Corona.
Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen. Und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie Risikodaten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Also letzte Woche, Tag der Öffnung, alle haben sich gefreut etc. Und als Teil von dem Öffnungspaket hat man bekannt gegeben, dass die Taskforce Ende März ihre Tätigkeit einstellt. Die wird also aufgelöst. Und das finde ich so speziell, oder? Wir haben jetzt zweimal den Sommer erlebt, wo alles schief gelaufen ist. Wir können Corona im ersten Sommer, hat Herr Berset gesagt, und dann ist schief gekommen. Dann das zweite Mal auch wieder schief gekommen. Und jetzt haben wir wirklich, wir wissen noch so viele Ungeimpfte, wir haben keine verlässlichen Informationen, können wir nicht haben, wie lange und wie stark wir immunisiert sind. Und dann muss man doch irgendwie eine Warninstitution haben, die uns rechtzeitig sagt, dass wir dann im Herbst nicht wieder zu spät kommen. Das ist meine Meinung. Du siehst das natürlich ganz anders, nehme
ich
an.
Ich finde zum Beispiel, was wirklich wichtig wäre, und das müssen wir jetzt einrichten, und zwar für die ganze Zukunft, oder? Dass man nämlich immer regelmäßig Stichproben nehmen kann in der Bevölkerung, wo man weiss, gibt es da neue Viren, ist das eine neue Mutation vom Coronavirus oder eben ein anderer Virus, Grippe ist ja auch wieder ein Thema. Das ist ja eigentlich meiner Meinung nach eine der wichtigsten Lehren von der Pandemie, dass wir eigentlich völlig überrascht worden sind, keine Daten hatten, keine Ahnung hatten, wie schlimm das ist. Und das könnte man jetzt einrichten, oder? Dass man wirklich ein regelmäßiges Monitoring macht, wo man ganz bestimmte Regionen nimmt und sagt, dort tun wir einfach regelmäßig testen. Ganz wenige Leute und nachher hochrechnen. Das fände ich schon gut. Bei der Taskforce finde ich es etwas anderes. Ich glaube, die Taskforce ist wirklich ein Eingeständnis, dass sie eben, ich meine, sie haben Omikron, haben es meiner Meinung nach sich völlig verhauen, haben total extreme Prognosen gemacht, die dann überhaupt nicht gestimmt haben. Ich glaube, es ist schon ein Eingeständnis und auch selber haben sie gemerkt, wir haben uns so häufig aus dem Fenster gelehnt und haben uns meiner Meinung nach auch Sachen angemasst, die sie nie hätten dürfen. Ich finde, es war immer ein Ärgernis, dass die Taskforce am Dienstagnachmittag eine PK macht, völlig allein, und jedes Mal der Bundesrat praktisch vor sich hertreibt. Das geht nicht. Und drittens, und das finde ich fast schlimmste, und das ist eine Kritik an Herrn Berset, es hat eigentlich so eine Kommission gegeben. Wir haben ganz viele solche Kommissionen schon da gehabt, wo man dann einfach nicht eingesetzt hat, wo es dann wirklich losgegangen ist, sondern die Taskforce hat sich praktisch selber zusammengesetzt und der Generalsekretär vom EDI hat einfach gesagt, ja, kommen wir da mal vorbei. Also es ist so spontan improvisiert, WG-mässig gegangen, dass es eigentlich richtig ist und es passt irgendwie, dass sich die Taskforce jetzt wieder so plötzlich auflöst.
Nein, sie löst sich nicht auf, sie wird ausgelöst. Ich glaube, man könnte dort eine Lehre daraus ziehen und jetzt nicht wieder, wie hat man es letzte Woche erlebt, so viel Schulterklopfen. Wir haben es ja gut gemacht. Die Schweiz hat es im Vergleich zu anderen Ländern gut gemacht. Wenn man richtig anschaut, sind wir im Mittelfeld gewesen. Wir sollten aber an der Spitze stehen mit unserem Gesundheitssystem, mit unserem hohen Lebensstandard. Und jetzt ist wirklich eine Aufarbeitung notwendig. Das, was du sagst, ist richtig. Ob das im Rahmen von einer Taskforce oder sonst einer Organisation passiert, ist mir eigentlich gleich. Aber Tatsache ist, jetzt dürfen wir es nicht nochmal schleifen lassen, damit wir dann im Herbst nicht nochmal erwachen haben, und zwar ein übles Erwachen, wo wir sagen, nein, das können wir uns jetzt einfach nicht nochmal leisten. Einverstanden?
Absolut, aber eben wirklich auch die Institutionen, die wir ja eigentlich hatten, die ernst nehmen und nicht einfach irgendwie einfach alles improvisieren. Und wir haben ja jetzt Zeit. Jetzt könnten sie es wirklich mal systematisch
vorbereiten
und sich nicht wieder überraschen lassen. Nein, aber schau, Roger, wir wissen es jetzt schon, das wird Alain Berset nicht machen und das Bundesamt für Gesundheit auch nicht. Weil das Bundesamt für Gesundheit, denke ich, ist ein Bundesamt, das wirklich von Tag zu Tag lebt und nicht wahnsinnig stark ist.
Aber vielleicht hat es doch jetzt etwas gelernt und haben gemerkt, das dürfen wir nicht nochmal ins Desaster hinein. Danke vielmals, soweit der Markus Somm, der uns aus den Bergen zugeschaltet ist, wie man vielleicht ein bisschen gehört hat, nicht ganz die optimale Leitung. Ist jetzt nicht das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, verantwortlich, sondern irgendeine andere schweizerische Institution. Dir alles Gute, schöne Ferien, mach's gut. Und jetzt also viel Vergnügen im Programm von Radio 1. Schönen Abend, wünscht der Roger Schawinski.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.